Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast, der sehr weit angereist ist, über 400 Kilometer. Ich gucke mal, 400-500 Kilometer?
Ja, 430.
430, also paar 430 Kilometer und vielleicht habt ihr es an der Stimme schon erkannt. Es ist der liebe Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Jörn.
Einen wunderschönen guten Tag euch allen.
Sehr schön. Es freut mich, dass du den weiten Weg nach Hannover auf dich genommen hast. Wir wollten das ja schon vor, ich glaube, 2 Jahren mal gemacht haben.
Das ist auf jeden Fall lange überfällig gewesen. Wir haben, also den Schuh ziehe ich mir an, das liegt ganz klar an mir. Wir haben das wirklich schon seit Jahren geplant und irgendwie hat es nie zeitlich hingehauen. Und jetzt haben wir endlich mal Nägel mit Köpfen gemacht.
So ist es recht. Für uns natürlich eine besondere Freude. Wir haben neben Jörn noch einen weiteren Gast hier, aber ich glaube, den stellen wir in der nächsten Folge dann nochmal vor. Oder der darf in der nächsten Folge dann auch nochmal zu Wort kommen. Ja, du bist aus Udenheim die komplette A7 hochgeballert in deinem Elektroauto. Ist übrigens für uns sehr spannend. Wir fahren ja nur noch normale Verbrenner. Du bist mit dem Elektroauto gefahren und das war von der Fahrt her wie wir auch gefahren wären. Mit einem, ich glaube, ein Zwischenstopp, 10 Minuten. Und
ich habe 10 Minuten halten müssen, in Anführungszeichen, weil es tatsächlich auch mal menschliche Bedürfnisse gibt, die man an den Kaffee vorbeigeht.
Wie lange bist du gefahren?
Letzten Endes waren es 4,5 Stunden. Es ist halt Freitag gewesen, ne? Und mit Feierabendverkehr und hast du nicht gesehen. Aber letzten Endes bin ich bombig durchgekommen und wie gesagt, also effektiv 10 Minuten gestanden. Und ja, das kann man so machen und ist auch keine große Zeitverschwendung oder dergleichen.
Nee. Das ist ganz gut. Also ich bin immer ganz beeindruckt, wenn ich mich mit dir darüber unterhalte. Weil ich sag mal, für mich als ehemaligen Maschinenbaustudenten, ausstudierten Maschinenbaustudenten, ist es natürlich spannend zu hören, dass du einfach startest und da ein paar hundert Kilometer fährst und das eigentlich kein Problem ist, weil die Elektromobilität doch sehr weit vorangeschritten ist. Ist aber, glaube ich, für uns im Podcast kein wichtiges Thema, weil wir primär über das Grillen sprechen wollen hier bei uns.
Elektrogrillen hast du gesagt,
Elektrogrillen, das Thema, ne? Genau. Da haben wir tatsächlich schon drüber gesprochen. Wir haben ja im September haben wir den neuen Tefal Opticrill Elite, den kann ich hier gleich auch mal zeigen, ein ganz geiles Teil mal vorgestellt und haben dann auch mal eine Folge über einen Elektrogrill gemacht, weil es natürlich auch ja ein spannendes Thema ist, aber unter den Hardcore-Grillern eher verpönt, würde ich sagen.
Das Witzige an der Sache ist, ich war letztes Wochenende bei einer Freundin in Würzburg, die mich vor über 10 Jahren mit dem Thermomix angesteckt hat und die hat diesen Tefal Opti-Grill Premium schießt mich tot, was ich in der Küche stehen gehabt. Ich habe aber dann versucht zu vermitteln, dass das beim Thermomix funktioniert hat, aber dass bei dem Opti-Grill ich dann doch eher bei Kohle und Gas halt bleiben werde.
Ja, ich glaube, für uns wird Elektrogrill auch eine Alternative sein. Ja, wenn man mal Schietwetter hat oder so und auch sagt, ich habe keine Lust rauszugehen, aber für Outdoor ist schon bei uns ganz klar Gas und Kohle die Wahl.
Man darf halt nicht vergessen, dass, ich meine, die Dinger verkaufen sich ja wie irre und man darf halt nicht vergessen, dass in Deutschland sehr, sehr viele Leute eben aufgrund von Mietverträgen oder dergleichen Hausordnung und hast du nicht gesehen, denen das gar nicht gestattet ist, mit Kohle oder mit Gas zu grillen.
So ist es, ja.
Und deswegen laufen tatsächlich, also jetzt, ob das jetzt dieses Teil von Tefal ist oder ob das dieser Puls von Weber ist, die Grills verkaufen sich wie irre und man mag das gar nicht glauben, aber letzten Endes haben die absolut ihre Daseinsberechtigung und liefern tatsächlich überzeugende Ergebnisse. Das muss man mal ganz klar sagen.
Definitiv. Also ich glaube, die Dinger funktionieren gut und ich denke sogar, es gibt fast mehr Menschen, die gar nicht grillen können, Outdoor, weil sie keinen Balkon haben, als Menschen, die Möglichkeit haben, Balkon und Garten voll zu nutzen. Und selbst wenn du einen Garten hast, aber so in einem Reihenhaus wohnst, ist es ja oftmals auch so, dass die Nachbarn keinen Bock auf Grillgeruch haben und du dann, wenn überhaupt, nochmal Gasgrill nutzen darfst oder eben auch nur Elektro. Ne? Und dann bist du ja oftmals, ja, gerade in der Stadt bist du oftmals sehr doof.
Ist richtig. Aber gut, wie gesagt, es ist schön, dass es für die Leute die Möglichkeit gibt, dann eben auch dann in unser Hobby sozusagen reinzuschnuppern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist wirklich eine schöne Geschichte und why not?
Ja, eben, why not? Gut, jetzt wollten wir aber eigentlich, beziehungsweise ich wollte eigentlich mal ein bisschen mit dir schnacken über dich als Person und vor allen Dingen über deine Grillkarriere, kann man es ja schon nennen. Du bist uns ja ein paar Jahre voraus. Wann hast du mit YouTube angefangen?
Also angefangen habe ich mit YouTube im August 2011.
Boah,
da ist das erste Video rausgekommen. Ist nach wie vor auf meinem Kanal zu sehen und ist halt immer lustig, die Anfänge mal zu sehen. Mhm. Ja, der ein oder andere hat es bemerkt, eventuell mit dem ein oder anderen Kilo weniger. Aber nichtsdestotrotz, so gesehen, was für eine Entwicklung da drin ist, eben A von der wie spontan man ist, beziehungsweise wie auch die Rezepte sich weiterentwickeln, der Anspruch an Bild und Ton gewachsen ist.
Ja.
Ist eine tolle Geschichte und ja, wie gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen, bilde mir bzw. rede mir auch nach wie vor ein, dass das eigentlich nichts anderes als ein dezent eskaliertes Hobby ist.
dezent eskaliert.
Ja, genau, aber in einem positiven Sinne auf jeden Fall. Aber da sind halt sehr, sehr viele tolle Geschichten zwischendrin passiert. Man hat viele tolle und interessante Leute kennengelernt. Ich habe euch kennengelernt. Ne? Es sind,
das ja, waren die weniger guten Leute, uns magst du halt nicht, aber wir müssen halt.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Nein, es ist wirklich, die Grillgemeinschaft in Deutschland ist tatsächlich doch sehr, sehr groß. Und ja, wie es halt immer so ist, wenn du viele Leute hast, hinter mir die Kaffeemaschine.
Ja, die Kaffeemaschine eskaliert. Wir hören das sehr laut. Ich glaube tatsächlich, die Zuhörer hören davon gar nicht mehr so viel.
Auf jeden Fall, es gibt da sehr viele liebe Leute in der Grillgemeinde. Und ja, ich bin froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, sozusagen.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir sind da ja deutlich später erst reingerutscht, möchte ich was sagen. Also 2011, dann hast du uns ja schon... Du hast ja 4 Jahre vor uns, also wir haben ja, das haben wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt und auch haben wir im ersten, glaube ich, sogar erzählt, auch schon ein paar Videos. Wir haben angefangen mit YouTube Jahr 2015 im April und haben eigentlich nur wegen dir angefangen, wegen dir und Klaus angefangen, weil Julian schon, bevor wir irgendwas mit YouTube zu tun hatte Julian schon Kontakt zu dir und auch zu Klaus und ihr habt irgendwie schon viel geschrieben. Ich kannte dich dann quasi durch Julian, ich habe mir dann die ersten Videos angeguckt und gedacht, ja, ist geil, finde ich großartig. Und dann irgendwann haben Klaus und auch du geschrieben, ja Jungs, mach doch auch mal ein Video, why not so.
Ja, ne? Es ist letzten Endes, also jeder darf sich gerne aufgerufen fühlen, Videos zu machen, dafür ist YouTube da. Ja, ja. Je mehr Leute, also das Wichtige an der Sache ist halt, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn du einmal anfängst, Videos zu machen, ist das Ganze mit einem gewissen Aufwand verbunden. Erstens zeitlicher Natur, finanzieller Natur. Und dann hilft es dir halt nicht zu sagen, so, ich fange jetzt einfach mal an und höre aber dann nach 5 Videos wieder auf.
Nee, das
bringt nicht. Ist halt keine Geschichte. Also du musst dich wirklich entschließen, wenn das eine dauerhafte und vor allem auch irgendwie eine erfolgreiche Geschichte machen soll, werden soll und du nicht einfach nur Geld verbrennen möchtest, dann musst du da tatsächlich am Ball bleiben. Und das ist halt so eine Sache. Also bei mir ist es jetzt so, ich mache eben jetzt seit 2011 habe ich angefangen, da war es dann wirklich noch sehr sporadisch, dass eben, was ich vielleicht ein Video oder maximal 2 Videos im Monat rauskam. Mhm. Inzwischen ist es, dann hatte ich mal zwischendrin eine Zeit, wo tatsächlich 2-3 Videos die Woche kamen. Das ist aber tatsächlich dann eine Pace, die man
schwierig, geht.
Ja, vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch sehr wenig mit Grillkursen und dergleichen zu tun. Mhm. Und ich bin ja auch Dozent an der Fleischereifachschule und so weiter. Das sind alles Sachen, die sehr zeitintensiv sind. Und da hatte ich eben noch die Zeit, diese Videos zu machen und seitdem versuche ich aber auf jeden Fall, also was heißt versuche ich, seitdem ziehe ich durch, ein Video die Woche ist auf jeden Fall fix und im optimalen Fall sind es halt 2, aber das ist so das, was als Output, was ich maximal alleine halt auf die Beine stellen kann und ja, aber das soll auf jeden Fall auch so bleiben. Ich habe zum Glück immer so ein paar Videos im Puffer, weil es natürlich durchaus mal sein kann, dass du mal ein Wochenende unterwegs bist und auch tatsächlich die Familie mal Zeit mit dir verbringen
will. Oder, und jetzt kommt's, Achtung, es passiert sogar einem YouTube-Griller auch mal, dass er krank wird.
Ja, das soll ja auch vorkommen, genau. Aber letzten Endes ist es, wie gesagt, immer ganz gut, wenn du so ein paar Videos halt in der Hinterhand halt hast. Und man soll ja auch mal, irgendwann fährt man ja auch mal in Urlaub, ne? Das
soll auch mal vorkommen.
Genau, und dann bleibt der Grill tatsächlich mal kalt. Und ja, wie gesagt, die Zuschauer wollen ja trotzdem weiter mit Material versorgt werden.
Mhm.
Und das versuche ich halt sicherzustellen. Klappt bis jetzt ganz gut, toi, toi, toi. Und ja, ich habe jetzt über 900, glaube ich, 920, 930 Videos auf meinem Kanal.
Ich habe gestern geguckt, ich meine, ein paar 915 sind das, ja.
Ja, irgendwie sowas. Und ja, ich habe halt die im Puffer, habe ich halt.
Ja, ja, genau, ja, ja.
Aber die sind ja noch nicht freigeschaltet. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die 1000 Videos zu schaffen, das also zu knacken, das sollte kein großes Problem sein.
Ich glaube, das ist easy für dich.
Man muss halt schauen. Also ich habe halt als Beispiel, es wird jetzt, glaube ich, nächste Woche oder die Tage kommt irgendwann ein Video raus, irgendwie Pulled Pork Tortilla Chips. Dieses Video habe ich mit dem gleichen Titel tatsächlich schon mal gemacht, aber völlig anders als so, wie ich es jetzt mache. Und normalerweise versuche ich natürlich Wiederholungen konsequent zu vermeiden. Ganz klar, du willst ja nicht den Leuten, ne, zweimal Sachen zeigen. Ist das einfach so, dass dadurch, dass das schon so lange, der Kanal schon so lange am Markt ist und am Anfang natürlich jetzt nicht unbedingt die Zuschauerschaft hatte, die er jetzt hat,
ja,
dass da Videos halt dabei sind. Also sag mal, die ersten 100 Videos, die auf meinem Kanal erschienen sind, die haben zum Teil 2000 Aufrufe.
Naja, normal. Das ist, ja, Am Anfang ist ja nichts.
Nein, aber die haben diese 2000 Aufrufe nach wie vor. Obwohl die jetzt seit 5-6 Jahren auf diesem Kanal halt schlummern. Und das sind echte Schätze. Ja. Und die hat aber in dem Sinne keiner gesehen, weil einfach die Abonnentenzahl noch nicht da war. Wir sind ja jetzt bei über 180.000.
Ich wollte gerade sagen, du hast letzte Woche, glaube ich, die 180 geknackt. Ja. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ja,
stetig, mühsam und stetig.
Du bist uns noch 100.000 voraus, Jörn.
Ja, aber ihr schickt euch ja an, da hinterher zu marschieren. Das passt ja schon ganz gut.
Ja, wir geben uns Mühe.
Ja, ja definitiv. Ja. Nein, das ist aber das kommt einfach über die Zeit. Also das kannst ja, letzten Endes kannst du es ja nicht irgendwie forcieren. Klar, du kannst mehr Videos machen, je mehr du im Fokus stehst oder je mehr Videos du bringst, umso mehr Leute werden auf dich aufmerksam. Das ist alles so eine Sache, die man halt im Hinterkopf haben muss, wenn du halt sagst, ich möchte das jetzt hier wirklich, ja, mein Hobby zum Beruf machen. Das ist bei YouTube, finde ich, sowieso immer eine schwierige Geschichte. Ich sage immer, wer YouTube macht, um damit reich zu werden, der sollte es am besten eigentlich lassen.
Der kann gleich wieder aufhören. Man muss damit anfangen, weil man wirklich Bock drauf hat.
Du musst da Bock drauf haben. Oder du musst halt tatsächlich jemand sein, wie jetzt, was weiß ich, der Gurkensohn oder der Kilian halt, also hier im Tanzverbot. Also Leute, die halt so polarisieren, dass sie auf der Grundlage halt ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es ist sonst, wir reden ja hier von Grillvideos.
Ja.
Da ist es halt wirklich, da ist Konsequenz einfach. Also wirklich da am Ball bleiben, weitermachen. Und man startet nicht mit, 20.000, 30.000 Aufrufen am Tag. Das ist nicht drin, es sei denn, du hast ein virales Video.
Man startet auch nicht mit dem besten Kamera-Equipment und den teuersten Grillgeräten. Aber richtig. Wir haben alle mal mit günstigen Sachen angefangen. Und man kann auch, wenn mich wer fragt, ja, hast du eine Kameraempfehlung, ich will auch YouTube, dann frage ich erstmal nach dem Handy. Wenn der ein gutes iPhone zum Beispiel hat. Die Geräte machen super Videos. Die können 4K-Videos aufnehmen mit Bildstabilisator, mit einem vernünftigen Ton. Warum nicht?
Ja.
Warum soll ich mir gleich die teuerste Kamera kaufen, wenn ich erstmal ausprobieren möchte? Und wenn es mir Spaß macht, wenn es mir Spaß macht, kann ich ja immer noch investieren. Ich wollte auf irgendwas, so Leute wie der Tanzverbot, was du gerade angesprochen hast, sind aber, glaube ich, auch alles YouTuber, die eine gewisse Zeit haben, in der sie ganz, ganz schnell wachsen, vielleicht sogar ungesund schnell, zu schnell wachsen. Und ich glaube, dann kommt es aber auch sehr schnell der Moment, wo es auf einmal abflaut, weil dann hat man alles gesehen, in Anführungsstrichen. Und also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube fest daran, dass das, so wie wir das machen, wir wachsen einfach nur durch Videos, wir machen viele Videos, manchmal hat man Glück und landet einen Treffer in Anführungsstrichen, so ein Video hat dann mal nach einer Woche schon, 40.000 Aufrufe und nicht 15.000 oder so, also manchmal hat man ja welche, die ein bisschen besser funktionieren, wo ein paar mehr Abonnenten kommen, aber grundsätzlich haben wir über das Jahr gesehen einen relativ konstanten Abonnentenzuwachs und ich glaube, das ist auch sehr gesund so.
Gesund ist genau das richtige Stichwort dazu, einfach schlicht nachvollziehbar. Und soll ja auch tatsächlich so sein. Ich meine, es ist ja nach wie vor so, dass in Deutschland es immer noch eine sogenannte Grillsaison ja gibt. Und das sieht man natürlich auch ganz klar an den Aufrufzahlen.
Jetzt gerade ist keine Saison.
Nee, aber jetzt ist halt die Dutch Oven Zeit halt, ne? Also jedes Grillsegment hat so seine Jahreszeit sozusagen. Mhm. Und wie gesagt, gegrillt wird ja das ganze Jahr über. Gibt es ja wirklich, Grillevents, die halt eben dann auch im Schnee stattfinden und so weiter. Das ist ja heutzutage keine Besonderheit mehr. Und die Leute wollen aber trotzdem weiter Input halt haben. Ne? Also du kannst halt jetzt nicht sagen, so jetzt ist Winter, jetzt bringe ich keine Videos raus.
Nee, weil die Hardcore-Griller grillen ja ganzjährig und deswegen bringen wir ja auch ganzjährig Videos. Und wir haben übrigens nicht so viel im Puffer, obwohl wir zwei die Woche bringen. Also wir bringen ja seit mittlerweile, das müsste ich lügen, ich glaube seit 2 Jahren oder 3 Jahren schon 2 Videos die Woche. Wir haben immer gedacht, wir wollen mal auf 3 hoch, aber das ist zeitlich gar nicht machbar. Also 2 ist schon teilweise echt schwierig und wenn wir jetzt demnächst vielleicht auch nochmal Urlaub machen, wird es vielleicht auch mal eine Woche geben, wo nur 1 kommt, aber dann ist das halt so. Weil wie du schon sagtest, du hattest ja auch mal phasenweise 2 die Woche, wo du dienstags immer noch dein Beilagenvideo hattest. Aber es ist irgendwann, wenn du dann Saison in Anführungsstrichen hast, geht es irgendwann nicht mehr, ne?
Ja, du willst einfach auch nicht anfangen zu sagen, ich muss jetzt 2 Videos die Woche machen. Mhm. Und dann ist es sozusagen, Hauptsache das Video kommt, der Content ist eigentlich letzten Endes mal Hupe. Also soll letzten Endes halt schon irgendwo passen. Also so Lückenfüller. Ja. Ich habe bei mir im Puffer tatsächlich 2 Videos liegen. Die liegen da seit 1,5 bis 2 Jahren, liegen diese Videos im Puffer.
Also sind die nichts, oder?
Ja, was heißt, sind die nichts? Das sind aber einfach Videos, wo ich sage, die sind, also ich möchte mal sagen, dass die liegen einfach unterhalb meines Anspruchs.
Okay.
Die sind halt da und ich sag mal so, sollte ich jetzt wirklich mal, sollte der Puffer mal ganz leer laufen und ich tatsächlich nicht in der Lage sein, neues Material aufzunehmen, dann, selbst dann wäre ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich sie wirklich raushaue.
Ja, verstehe ich.
Und ist einfach so, du guckst dir die Sachen an, sagst so, ja, das ist super geworden, ja, oder du hast halt wirklich Sachen, wo du sagst so, ja, kommt irgendwann mal raus. Ja, lass mal einfach mal in der Hinterhand irgendwo, kann ja auch mal sein, dass das irgendwann nochmal so ein volles Thema wird. Aber ja, ist jetzt nichts, wo du dann wirklich sagen musst, ich muss das jetzt, das muss jetzt auf jeden Fall rauskommen, scheißegal auf den Inhalt. Und deswegen, also mit dem einen Video die Woche fahre ich ganz gut, das sind auch, also die Ideen, die ich dann, wo ich da hinter dem Video stehe ich dann halt auch komplett, wo ich dann sagen kann, okay, das ist ein geiles Rezept, das sind geile Zutaten, beziehungsweise einfach mal, entweder ist es tatsächlich eine günstigere Geschichte oder halt wieder das höherwertigere, das ist ja bei auf meinem Kanal relativ gleichmäßig vertreten, dass ich also sehr, sehr viel mit hochwertigem Fleisch arbeite, aber halt ab und an halt auch mal was Günstiges halt zeige. Es ist lange Zeit lang war es bei mir nur Wagyu und Dry-Aged.
Ja.
Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass das in Deutschland ja immer nicht jeder kann sich das in der Form halt leisten und dementsprechend ist natürlich dann auch die Resonanz beziehungsweise die Anzahl der Leute, die es interessiert, überschaubar.
Ja.
Aber letzten Endes ist es halt immer noch so, ich sagte ja anfangs, ich rede mir immer noch ein, dass das mein Hobby ist. Und das ist aber halt die Art und Weise, wie ich gerne grille und das, was mir schmeckt. Und dadurch, dass ich das eben als Hobby betreibe, es nicht machen muss, es machen möchte, mache ich natürlich dort ganz klar die Sachen, die mir halt eben Spaß machen. Und ja. Muss mich da nicht verbiegen.
Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn du von mir aus immer als Rindfleisch auch Wagyu nimmst. Das kostet natürlich viel Geld, kann sich nicht jeder leisten, aber ich bin der festen Überzeugung. Jetzt habe ich hier gerade irgendwie Handy auf dem
Meinst Ohr. Du es aus?
Ja, keine Ahnung, wo die Interferenz herkommt, aber es ist, glaube ich, jetzt weg. Was wollte ich sagen? Ich bin der Meinung, dass jeder Zuschauer auch in der Lage ist, normalerweise in der Lage sein sollte, zu sagen, okay, er hat jetzt Wagyu genommen, aber das Rezept dahinter verändert sich ja nicht, wenn ich ein Fleisch von meinem Metzger vor Ort nehme, ein Stück Rind.
Absolut.
Das ist nur ein anderes Stück Rindfleisch. Das Wagyu ist am Ende ist es auch ein Stück Rind und ich wage sogar stark zu bezweifeln, dass Otto Normalverbraucher, wenn du ihm drei, keine Ahnung, Ribeye Steaks, ein Wagyu, ein Simmentaler und ein, was weiß ich, Blond d'Aquitaine oder sowas hinlegst, ich wage zu bezweifeln, wenn die gut gereift sind alle und gut handwerklich gut zubereitet sind, dass Otto Normalverbraucher den Unterschied sofort schmecken wird. Ich glaube, viele Leute werden blind da reinbeißen und sagen, jo, schmeckt alles gut.
Ich hoffe eigentlich, dass es nicht so ist, ganz ehrlich,
ja.
Weil tatsächlich ja der finanzielle Unterschied zwischen diesen
Rinderrassen
so riesig ist, dass du bei dem Preis, den du bezahlst, eigentlich erwarten solltest, dass dich dieses Stück halt eben tatsächlich komplett wegflasht.
Genau, sollte man erwarten, trotzdem glaube ich, viele würden es nicht schmecken. Ich persönlich bin gar nicht der größte Wagyu-Fan, sage ich ganz ehrlich.
Muss man ja auch nicht sein.
Ist mir oftmals zu viel Fett dann schon. Also es ist ja gerade, wenn man, gut, es gibt ja Wagyu und Wagyu, aber gerade wenn man dieses richtig Original-Kobe oder dieses Kobe-Style, wie sie es nennen, hat, dieses sehr, sehr stark marmorierte Fleisch, wo man mehr Fett als Fleisch am Ende isst, das ist, da kann ich ein Stück von essen, lecker, aber dann reicht mir das auch schon.
Da muss man aber auch dazu sagen, dass das ja auch absolut die Ausnahme ist. Da
ja.
reden wir ja wirklich von dem Fleisch, was wirklich eben aus Japan, aus dieser Region Kobe kommt.
Genau.
Wo wir eben bei einem Kilopreis jenseits der 200, 300 Euro halt sind. Also in 2019 hatte ich kein Kobe-Fleisch, also wirklich gar nicht, weder im Video noch privat. Das ist letzten Endes, das sage ich auch in meinen Kursen, sage ich das den Leuten immer wieder. Das mit dem Kobe, das ist geschmacklich natürlich ein Erlebnis, da stehe ich auch zu. Was man aber ganz klar sagen darf und was man nicht verheimlichen darf, das hat mit artgerechter Tierhaltung gar
nichts. Null.
Das ist, wenn ihr so wollt, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist quasi die Foie Gras als Rindfleisch.
Ja.
Ja? Nee, das muss man ganz einfach
ja,
so sagen.
So.
Die Tiere werden da einfach wirklich, die wollen nicht fressen, aber die fressen trotzdem.
Genau, und ja? Die stehen still auf der
die
Stelle.
Die stehen dicht an dicht. Und diese ganzen Geschichten, die man eben kennt aus dem Fernsehen, wo dann gezeigt wird, ach, hier, die werden mit Sake eingerieben und die hören klassische Musik.
Ja, ja.
Das ist alles nicht so.
Ja, Marketing ist das. Das war es aber auch.
Richtig. Es ist letzten Endes, also wie gesagt, geschmacklich ist das Ganze eine Sensation. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Leute, wie du ja auch gerade eben sagtest, die sagen, nee, danke, nee, das ist mir einfach zu fettig, das möchte ich nicht.
Ja.
Und ich weiß aus Erfahrung ja auch, dass ich in der glücklichen Situation bin, das halt schon mehrfach zubereitet zu haben, ein so ein Steak, was so 250 bis 300 Gramm hat, das isst du mit vier Erwachsenen.
Genau, weil du sonst mit Bauchschmerzen
bist. Genau, du isst das mit vier Erwachsenen und dann sind vier Leute wirklich sehr, sehr glücklich. Wenn sich ein Einzelner ein 250 Gramm Kobe-Steak reinpfeift, wird er danach die Bauchschmerzen seines Lebens bekommen. Weil der europäische Magen einfach nicht gewohnt ist mit, weil Rinderfett ist nun mal leider nicht leicht verdaulich.
Genau.
Das zu verarbeiten und das ist einfach völliger Quatsch.
So ist
das
es.
Das ist völliger Quatsch und das hat auch mit Genuss dann nichts mehr zu tun.
Nein, das ist einfach unnötig.
Ich hab vor ein paar Jahren, das Video ist allerdings auch ist wirklich gut geworden, hatte ich aus Abschnitten vom Original Kobe-Fleisch, hatte ich also noch jede Menge Abschnitte übrig und daraus habe ich Burger gemacht. Und Klaus von Klaus Grillt und Daniel von Red Style Cooking waren bei mir zu Gast. Und ich habe einen Kobe-Burger gemacht. Jedes Patty hatte 141 Gramm. Ja, und könnt euch vorstellen, das ist dadurch, dass das Fettgehalt 50-50, muss man wirklich sagen. Mhm. Wir haben die auf einem Beefer gemacht, damit auf einer Platte, sonst wären die uns einfach schlicht auseinandergefallen. So, Klaus und Daniel haben also jeder einen so einen Burger gegessen. Ich habe in meinem Video einmal in den Burger reingebissen. Danach, danke, war lecker, brauche ich nicht weiter. Und, ja. Daniel und Klaus haben das Ding aufgegessen und den beiden ging es danach nicht gut.
Ja, glaube ich. Glaub
und
ich
von sofort. Daher ist es immer, ne, wie bei allem, die Dosis ist der Schlüssel sozusagen. Ja, ja. Und da ist tatsächlich weniger mehr, aber trotzdem ist das natürlich ein. Aber wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme. Und wie gesagt, mit dem Wagyu aus deutscher Zucht ist halt einfach eine Geschichte, dass du da einfach, wenn du siehst, wie die Tiere aufwachsen, du siehst, was sie gefüttert bekommen, auch die Höfe, die Wagyu züchten in Deutschland, die sind halt sehr, sehr transparent, weil sie eben sagen, wir haben hier ein sehr hochpreisiges Produkt, wo einfach die Leute auch sehen wollen, wie das Ganze entsteht und einfach da, die sind also dementsprechend transparent und da können die halt eben nicht mit mieser Haltung oder mit komischem Futter kommen oder dergleichen, das sind alles Sachen, woran die gemessen werden und das, von daher muss man wirklich sagen, dass das hat dann natürlich alles seinen Preis, aber da kannst du wirklich davon ausgehen, dass das aus einer artgerechten Haltung kommt, dass die Tiere keinen Stress haben. Also der Klassiker ist wirklich, als ich in der Wagyu-Bude war, kommst du morgens aufs Feld, ist halt gerade ein Kalb halt frisch geboren. Hm. Ja? Liegt dann noch im Morgentau, im Gras halt drin, ja, und wackelt da so langsam auf die Mutterkuh zu. Das ist ein Bild für die Götter.
Ja, glaube ich.
Das ist einfach sensationell. Ja. Und es ist natürlich klar, dass wenn in Deutschland Fleischproduktion, also beziehungsweise Rinderzucht, auf dem Level durchgängig betrieben würde, dass natürlich viel weniger Fleisch zur Verfügung stünde, ganz klar. Hm. Und natürlich auch der Preis auch dementsprechend höher wäre. Also ich finde halt, dass in Deutschland Fleisch zu einem eigentlich wirklich schon zu günstig angeboten wird.
Ja, auf
wird,
jeden Fall.
Als dass man sagen könnte, also früher war Fleisch was Besonderes und heute ist es eine permanent erhältliche und in Massen erhältliche Ware, die absolut keinen Respekt mehr dem Tier halt gegenüber halt ist. Und das ist einfach eine Preistreiberei, die nach unten da stattfindet. Das ist für den Bauer nicht schlecht, das ist für das Tier nicht schlecht und das ist am Ende des Tages auch für den Konsumenten nicht gut. Weil du einfach durch diese Powermast, die da funktioniert, das ist ja kein gesundes, gewachsenes Fleisch, sondern das ist halt einfach hochgeballert, damit du es möglichst schnell schlachten kannst. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
Nee, ich finde das total spannend. Einmal finde ich spannend, weil wenn man mit dir über Fleisch spricht, dann merkt man sofort, dass du diesen Fleischsommelier jemals gemacht hast und dass du dich für das Thema mehr interessierst als die meisten anderen, nämlich nicht nur ich esse es gerne, sondern du willst auch die Hintergründe. Wir sind da auch mal sehr interessiert. Wir reden jeden Tag mit unserem Fleischer, mit Carsten, den du ja auch kennenlernen durftest. Der hat ja sein Fleisch
schon mal
hier.
Ich suchen kurz, mal, genau. Wenn ich mal schon mal hier bin. Ja. Ich bin ja an der Fleischereifachschule in Augsburg, wo ich ja diese Fleischsommelier-Prüfung 2018 abgelegt habe. Bin ich ja zwischenzeitlich auch als Dozent. Das heißt, ich erzähle den werdenden Fleischsommeliers und so ein paar Dinge über, wie der Griller so denkt.
Ja. Ja, sozusagen. Und da war Carsten auch, ne?
Da war Carsten auch mit dabei, ganz genau. Und ich finde es großartig, dass die Metzgermeister verstanden haben, dass sie in der heutigen Zeit eben mit ihren Klassikern, mit denen sie jahrelang sicherlich ihr Überleben sozusagen haben sichern können, dass sie sich davon so ein bisschen wegbewegen oder zu sehen, dass es einfach viel mehr gibt und dass eben gerade im Bereich des Barbecues bzw. des Grillens und eben halt gerade auch jetzt, wie gesagt, im Winter die Dutch Oven Zeit, dass für die ganzjährig da die Möglichkeit besteht, wirklich gutes Geld mit dem Fleisch halt zu verdienen. Hm. Und nur so können die auch überleben.
Ist so. Ansonsten gibt es irgendwann nur noch die sogenannten Fleisch- und frische Theken im Supermarkt, wo es dann oftmals, wobei es gibt mittlerweile ja auch Supermärkte, die auch verstanden haben, dass die gutes Fleisch anbieten können und es Kunden gibt, die es kaufen, aber oftmals bekommst du eben dort auch das, was du gerade beschrieben hast, dieses ja hochgezüchtete Fleisch, was nicht so lecker ist.
Massenware halt.
Das genau, ist so ist es. Übrigens, Thema Fleisch, Kosten oder Preis für Fleisch. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder dich da mal kundig getan hast. Wir haben da mal mit dem Seniorchef auch von der Fleischerei hier gesprochen. Und damals, als so die Käferzeit war, Volkswagen hier, Käfer, da kostete ein Auto, weiß ich nicht, 1000 D-Mark oder so oder 2000 Mark. Und das Fleisch kostete irgendwie einen Kilo Fleisch, kostete einen Hundertstel von einem Auto oder so. Wenn man das einfach mal hochrechnen würde, was heutzutage ein Auto kostet, da müsste so ein Kilo Fleisch ja standardmäßig ein paar hundert Euro kosten, theoretisch. Wenn man das mit der Preis sozusagen mitgegangen wäre. Mhm. Und beim Auto ist der Mensch bereit, es auszugeben. Beim Fleisch sind die meisten es nicht.
Das ist ja bei vielem so. Ich meine, es gibt ja gerade bei Facebook gibt es ja eben diesen Klassiker, da stehen sie wieder mit ihrem 1500-Euro-Grill und grillen ihr Neonfleisch vom Aldi. Ja, das ist ja so der Klassiker, das ist ja nun mal wirklich so. Und die Leute sind heutzutage, sind die bereit, sehr viel Geld für gute Grills auszugeben. Das heißt nicht, dass diese Grills teuer sind, sondern die sind halt einfach groß und haben halt Power und sind einfach ihr Geld halt wert. Mhm. Aber machen dann eben Abstriche beim Grill gut. Und wo du dir so denkst, ja hier, das kann es halt nicht sein, weil letzten Endes ist es nicht der Grill, der es ausmacht, sondern der Griller, der davor steht, beziehungsweise die Zutaten.
Die Ware.
Du wirst aus einem Scheiß-Steak, wirst du halt auch mit dem geilsten Grill der Welt kein Mega-Steak machen.
So ist, ne? Und es sei denn, du hast Blattgold.
Ach so, selbstverständlich. Ja. Und Ketchup.
Genau. Nein,
es ist wirklich eine Sache, Das lernen die Leute nach und nach. Deswegen, man sieht das ja in Deutschland, die Nachfrage nach Steakcuts, nach quasi Ware aus der ganzen Welt wird immer größer. Und die Leute sind halt wirklich bereit, inzwischen gutes Geld auch für gutes Fleisch zu bezahlen. Mhm. Wie gesagt, derjenige, der es kann. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass nicht es jeder in der Lage jeder, ist.
Ja,
das ist halt so. Aber ich sage immer auch, das sage ich auch in meinen Kursen immer, solange die Leute, die in der Lage sind, weiß ich nicht, 100, 120, je nachdem, was so ein Kurs halt kostet, Euro für einen schönen Abend mit leckerem Fleisch und gegrilltem halt zu bezahlen, diese Leute sind auch durchaus in der Lage, in ihrem Leben gutes Geld für gutes Fleisch auszugeben. Und solange der Panamera vor dem Aldi geparkt wird und das Neonfleisch in den Koffer geschmissen wird, haben wir da noch ein bisschen Aufklärungsbedarf.
Genau, da solange das passiert, besteht da wohl Defizit. Übrigens ganz kurz, Julian, kannst du mal draußen die Briketts, die da im Anzündkamin so vor sich hinlodern, mal an den Grill machen, einfach mit dich rein, das wäre super. Wir haben nämlich vor der Podcast-Aufnahme schon mal einen Anzündkamin gestartet, weil wir hier gleich noch Jörn dreht gleich noch ein Video mit gutem Fleisch, mit guten Steaks.
Ja, mal schauen. Also ich habe 5 Ribeye-Steaks aus 5 verschiedenen Ländern.
Welche Länder sind vertreten?
Wir haben natürlich Deutschland, wir haben USA, wir haben Australien, wir haben Spanien und wir haben Finnland.
Auf Finnland, ich hab noch nie bewusst ein Stück Fleisch aus Finnland gehabt, glaube ich.
Ja, also ich bis dato auch nicht. Aber wir haben ja die Steaks halt da und man muss einfach mal sagen, also jetzt so von der Marmorierung her und also rein vom Optischen her ist das schon mal ein Kracher. Ich bin sehr gespannt. Und
ich darf das auch probieren dann, ne?
Selbstverständlich.
Sehr schön, sehr schön.
Also ich freue mich wirklich drauf und einfach auch tatsächlich mal, wie du gerade eben schon sagtest, wenn du jetzt den Otto Normalgriller hast und setzt ihm halt 3 verschiedene Steaks vor, kann der irgendwelche Unterschiede erschmecken? Natürlich wollen wir das Ganze nicht einfach nur rein in den Kopf, sondern wir wollen halt letzten Endes machen wir schon eine Auswertung. Das heißt, jeder von euch kriegt dann so einen Zettel und soll dann dementsprechend über Geschmack, Zartheit und Saftigkeit halt da eine Bepunktung vornehmen.
Und eine Bepunktung?
Ja.
Ich erbauche es.
Ja.
Hast du es geguckt?
Nee,
okay. Anderes Thema, erzähle ich dir gleich nochmal in Ruhe.
Nein, aber auf jeden Fall, das ist so, dass wir daran halt mal rangehen, dass wir jetzt einfach nicht nur stumpf irgendwelche Steaks halt machen. Aber das wird, glaube ich, eine ganz leckere Geschichte und die machen wir auf einer Feuerplatte. Das wird, glaube ich, ganz gut, dann kriegen die auch eine richtig schöne Kruste.
Ich wollte gerade sagen, dann werden die richtig schön röstig.
Ja, wenn Julian jetzt die Briketts schön verteilt hat, dann müssen wir nur noch die Platte auflegen, dass sie auch warm wird.
Genau. Die Frage ist natürlich, das heißt die Frage, da wird es jetzt spannend. Ich habe eben gesagt, ich glaube nicht, jeder wird einen Unterschied schmecken. Ich hoffe, ich kann einen Unterschied schmecken, ansonsten kaufe ich jetzt nur noch...
Du bist ja auch nicht jeder.
Ja, aber Ich traue mir zu, das ein oder andere Stück Fleisch zu unterscheiden, aber ich glaube, lernt man das eigentlich beim Fleischsommelierkurs auch, dass du verschiedene Rinder, Rassenarten, wie auch immer,
Also, es ist
schmeckst?
also dieser Kurs ist ja auf 2 Wochen angelegt
Hm.
und es ist wirklich von morgens bis abends. Es ist eine Menge Input. Es geht über Genetik, es geht über Zuchttechnik, es geht über Mikrobiologie. Das ist, du marschierst da am Ende der 2 Wochen, hast du so einen großen Leitsordner, den kriegst du nicht mehr zu. Der ist
Okay.
randvoll und das ist halt auch Prüfungsmaterial. Also die
Ja,
Prüfung ist auch
logisch.
dann dementsprechend umfangreich. Letzten Endes, es werden da verschiedene Rinderrassen vorgestellt natürlich. Von der Degustation ist letzten Endes so, dass da Christoph Grabowski, ein sehr bekannter Metzger in Deutschland, eigentlich also auch einer, der Leidenschaft Fleisch lebt sozusagen, der zerlegt halt einen Rind am Anfang. Und das macht, also wie gesagt, der Kurs geht über 2 Wochen. Und in der ersten Woche zerlegt Christoph eben dieses Rind und macht dann eben entsprechend die Stücke. Die lassen wir dann eben 1,5 Wochen reifen und nach 1,5 Wochen komme ich dann eben donnerstags an und dann werden die halt entweder rückwärts gegart oder es.
Tatsächlich schon nach 1,5 Wochen?
Ja, das Rind hat ja eventuell vorher auch schon irgendwo ein
Okay,
bisschen gehangen
ich
oder
wollte gerade
sowas
sagen,
halt,
also
ne?
das durfte schon ein
Genau,
bisschen,
das ist
bei
schon ein bisschen
1,5 Wochen
angereift.
ist sehr kurz,
Das ist
finde ich.
richtig, genau. Nee, also das ist, genau, es hat dann schon vorher abgehangen halt, aber wenn es halt zerlegt wird, dann die Schnitte bleiben halt eben dann noch 1,5 Wochen liegen. Und, also natürlich einvakuumiert, ne? Liegen nicht
Ja,
offen.
und auch manchmal sogar gekühlt.
Munkelt man, ja.
Munkelt man, ja.
Genau. Naja, zumindest die werden dann halt vorwärts gegart, also sprich klassisch gegrillt, rückwärts gegrillt, also erst indirekt und dann direkt oder eben auch Sous Vide, je nachdem die großen Stücke. Und ja, dann, um einfach den Metzgermeistern halt auch die verschiedenen Zubereitungsformen zu zeigen, was für welchen Cut die optimalere Zubereitungsart ist. Und damit die einfach dann auch die Strukturen, also von einem Hanging Tender, einem Nierenzapfen, oder auch von einem Flat Iron Steak und so weiter, das ist ja was völlig anderes. Das haben die zum Teil, kennen die das gar nicht.
Wollte gerade sagen, viele werden das zum ersten Mal hören dann bei so
Genau,
einem Kurs, ne?
aber da genau deswegen gibt es diesen Kurs ja. Und es ist wichtig für die Metzgermeister zu wissen, dass sie mit ein bisschen Aufwand, beziehungsweise wenn sie entsprechenden Schnitte halt eben setzen, also die meisten kennen ja eben nur diese deutsche Schnittführung von 1954. Damit, ja, es ist kein
Ist
Witz,
sie von 1954?
die ist tatsächlich
Okay.
sehr, sehr alt und da sind halt aber auch dann diese klassischen Bratenstücke halt nur,
Ja.
die aber heute teilweise eben hergenommen werden, um daraus Steaks zu machen.
Die hohe Rippe. Früher ein klassischer Braten, ne?
Ja, ganz genau,
Ja, heutzutage wird es ganz teuer als Steak verkauft. Das ist der Unterschied.
ja, aber das ist vor allem all die Sachen, neben Skirtsteak, Flanksteak, Flapsteak, diese
Ja.
ganzen Sachen aus dem Bauchraum, wo du halt früher sagst, das ist hier Saumfleisch, ab in den Fleischwolf damit, da machen wir Grundbrät draus.
Genau, ja.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber du kannst es halt auch zu einem, ja, erheblich für dich als Metzger ertragreicheren Preis verkaufen als Stück, weil es einfach ein mega geiles Steak ist oder ein Fleisch ist, wenn mit einem ganz tollen Rindfleischgeschmack. Eben das Stück aus dem Rücken, das ist ja so weit abgeschirmt durch die Knochen und so weiter und so fort. Da kann ja kein großes Aroma in dem Sinne drankommen, aber die ganzen Sachen, die jetzt eben aus der Dünung geschnitten werden, also oder auch im Bauchraum, da ist einfach richtig Power hinter.
Ja, mir hat mal ein Dorfmetzger gesagt, als die Frage nach dem Flanksteak aufkam, hat er gesagt, nee, das sitzt ja im Bauchraum, das darf ich nicht verkaufen. Ich sag, warum, was der Grund? Sagt er, naja, Fleisch aus dem Bauchraum ist zu keimbelastet und das darf man nur zu Bret verarbeiten, durcherhitzen, das darf man nicht als Steak verkaufen. Das hat er mir allen Ernstes erzählt, da hatte ich in meinem Leben schon das ein oder andere Flanksteak verputzt.
Ja, Flanksteak ist natürlich wie so ein Thema für sich. Ne? Ich habe auf meinem Kanal eine eigene Playlist nur für Flanksteaks,
Ja.
weil das ist einfach eines der wirklich vielseitigsten Stücke mit einem tollen Rindfleischgeschmack. Und ja, ich sag mal so, also diese Metzger, die mit der Herangehensweise kommen, zu sagen, okay, das ja, muss eben ins Grundbrät, die verschenken tatsächlich Geld und auch Material, weil sie einfach wirklich ein Flanksteak jederzeit wirklich zu gutem Geld und auch mit Recht zu gutem Geld verkaufen können. Und es ist ein tolles Stück.
Ja, wobei ich in dem Fall tatsächlich glaube, dass der da auf dem tiefsten Dorf auch vielleicht einen Kunden, nämlich mich, gehabt hätte, wo er so ein Steak verkaufen könnte. Aber
Ja, gut.
trotzdem hat er mir erzählt, dass das in Deutschland eigentlich gar nicht verkauft werden dürfte. Und ich weiß nicht, woher er so eine Infos nimmt, aber scheinbar hat ihm das irgendwann mal irgendwer erzählt oder es hat mal im Netz gestanden. Was im Internet steht, ist ja meistens.
Das stimmt, bin ich mir sicher. Es
Ja.
muss stimmen.
Genau,
Deswegen, also meine
deswegen.
Videos sind ja auch im
Ja,
Internet,
genau.
die müssen
Unsere
stimmen.
auch, unser Blog und das stimmt auch alles.
Richtig.
Entsprechend kann ich da festhalten, dass das alles so ist. So, ich gucke nochmal, ich habe vorhin so zwischendurch mir mal was aufgeschrieben, da bin ich drauf zurück, da bin ich drauf zurück, okay. Ich habe immer so Stichpunkte, wenn du was gesagt hast, hast du gesehen, habe ich immer mal was ins Handy notiert, dass ich den...
Also ich habe gedacht, du bist da per WhatsApp unterwegs.
Nee, ich habe ja Flugmodus an, dass ich den roten Faden habe und immer mal wieder gewisse Sachen aufgreifen kann, weil man ja doch durcheinander kommt. Aber ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Gespräch über Fleisch gehabt. In der Tiefe habe ich das auch noch nicht geführt, zumindest nicht in einem Podcast.
Ja, das freut mich. Ja.
Und ansonsten, wenn du nichts, hast du noch was auf dem Herzen, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Ansonsten würde ich nämlich sagen, legen wir gleich mal zusammen die Plansche auf und drehen Video.
Letzten Endes meine Botschaft an die Leute, die zuhören. Beim Grillen könnt ihr eigentlich nicht großartig was verkehrt machen. Die Sachen, die ich in meinen Videos zumindest mache, mache ich in dem Moment zum ersten Mal.
Wie auch immer.
Genau, und ja. deswegen ist die Freude, wenn dann etwas funktioniert, die ist halt tatsächlich echt. Also ich habe halt eine ziemlich gute Quote, sage ich mal vorsichtig. Also ich habe vielleicht 3-4 Rezepte, wo ich sagen würde, so, nee, war nicht unbedingt.
War nicht sogar, ja.
War nicht so gut. Aber das ist wirklich überschaubar. Und ich meine, Grillen ist wie Kochen. Das ist eine Leidenschaft, ja, wo du einfach Sachen experimentierst, wo du Sachen ausprobierst, wo es auch natürlich immer auch den eigenen Geschmack ganz klar geht. Meine Videos und auch, denke mal, eure auch, die dienen ja immer nur als Anregung.
So ist
ja,
es.
Da ist nichts in Stein gemeißelt. Nein. Und wenn du irgendein Gewürz nicht magst, dann lass es halt weg. Was soll das denn? Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt den Schnitt halt nicht bekommen. Wie gesagt, also auf meinem Kanal sind es über 900 Videos, bei euch sind es jetzt, wie viele Videos habt ihr?
Über 300, glaube ich.
So, ja. Und da kommen zwei Videos hier auf jeden Fall die Woche immer mit dazu. Das heißt also, es gibt immer genug Anregungen. Es gibt so viele tolle Grillkanäle in Deutschland, die auch permanent eben neue Videos liefern. Natürlich erfindet da nicht jeder jeden Tag das Rad von Neuem. Ja, das ist bei mir so, das ist bei euch so, das ist bei vielen anderen
auch
so.
Geht ja auch irgendwann nicht mehr.
Ja. Wobei ich, und das sage ich jetzt an dieser Stelle nochmal, ich schaue jetzt einfach nochmal den raus, ich habe letztens auf einem YouTube-Kanal ein Spiegelei gesehen, ein Ort, dieses Video hat inzwischen was, knapp 300.000 Aufrufe,
ja.
Sensationell, wie heißt er?
Grutholz,
das ist wirklich sensationell, also ganz ehrlich, du kannst, Grillen ist das, was du draus machst. Und Outdoor-Cooking sowieso, da ist ja sowieso alles erlaubt. Also Leute, geht einfach an den Grill, tobt euch aus, genießt die Zeit, genießt gutes Essen, achtet gegebenenfalls auf, wenn es eben finanziell möglich ist, auf gutes Fleisch, auf gute Zutaten. Es kommt euch zugute, es kommt den Bauern zugute. Und man schmeckt tatsächlich auch den Unterschied.
Das sollte man. In dem Sinne.
Genau.
Amen. Vielen Dank, Jörn, dass du hier warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und nächste Woche geht's spannend weiter. Jörn, danke.
Immer gerne und abonniert die Sizzle Brothers.
Und abonniert Barbecue aus Rheinhessen. Oh. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.